Ja, hallo und herzlich willkommen zur nun schon 5. Ausgabe von unserem Nachschuss. Und nach der tollen Folge mit Per Hassel habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich denke, er ist vielen bekannt bereits im Burgenlandkreis und wird wie immer vorschlagen, dass er sich erstmal jetzt an der Stelle selber vorstellt.
Ja, hallo. Ich bin Nils Gorisch vom 1. FC Zeitz, zweite Mannschaft, Trainer bei der 1. Mannschaft, Co-Trainer, bin 26 Jahre alt und ja.
Das ist, denke ich, ausreichend jetzt. Super. Ja, jetzt habt ihr am Wochenende ja wieder recht erfolgreich gespielt. Generell betreust du eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Ich musste es am eigenen Leib spüren, schmerzhaft. Über deinen Weg in Zeitz und der eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich ist, werden wir nachher noch ein bisschen reden. Aber ich glaube, du gehst mit sehr, sehr guten Gefühlen jetzt erstmal jetzt in den Podcast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt am Wochenende ein wichtiges Spiel gehabt in Nessa. Das war für mich eines der Top-Auswärtsspiele, wo ich jetzt sage, da fährt man jetzt nicht so gerne hin. Und da bin ich schon froh drüber, dass die Mannschaft und ich das, erfolgreich gestalten konnten.
Ja, das machst du ja jetzt schon seit geraumer Zeit und sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Wir wollen aber wie immer erstmal so ein bisschen auf den Burgenlandkreis schauen und gucken, wie da die Teams im Einzelnen so abgeschnitten haben. Und wie immer gucken wir erstmal in die Verbandsliga und da ist dein Trainerkollege vom FUBU Dream Team, Martin Sichting, wieder ein Sieg gelungen und ein später 1:0 gegen Dessau 05. Mal wieder Tim Koch erfolgreich für Weißenfels und damit kann man fast schon sagen, sind sie zurück in der Spitzengruppe. Und Nils, hast du Kontakt zu Martin? Tauscht ihr euch noch nach wie vor aus? Und hast du jetzt ein bisschen einen anderen Blick nach Weißenfels wie vielleicht vorher?
Ja, also ich muss sagen, vorher habe ich fast gar nicht nach Weißenfels geschaut. Ist jetzt nicht so mein Bezugspunkt, um ehrlich zu sein, als Zeitzer. Allerdings jetzt, seitdem Martin dort ist, gucke ich schon regelmäßig rüber auf die Spiele, auf die Ergebnisse. Gucke mir auch immer mal die Highlights an. Das ist ja immer das Schöne bei Weißenfels, da kann man immer die Highlights online nachgucken. Und habe mich dann auch für Martin gefreut mit dem Last-Minute-Sieg gegen Dessau, was ja sicherlich auch keine einfache Mannschaft ist als Gegner. Dass sie da jetzt erfolgreich sein konnten und ich sehe gerade, sie haben jetzt noch ein Spiel weniger wie die Konkurrenz, also ist da nach oben hin alles möglich, würde ich sagen, aktuell.
Habt ihr noch Kontakt? Tauscht ihr euch noch aus regelmäßig?
Ja, jetzt am Wochenende hat man erst Kontakt, weil ich ihn ein, zwei Sachen gefragt habe zu der FUBU-Nachschuss-Thematik. Und dann habe ich ihn gleich noch gratuliert zu dem Ergebnis und dann hat er mir gestern auch noch geschrieben, Big Win nach unserem Spiel, sofort nach Abpfiff. Da habe ich mich auch gefreut über die Nachricht von ihm. Er war tatsächlich bei unserem Spiel gegen Großgürschen bei uns vor Ort. Ja. Lustigerweise war ich da aber leider im Urlaub und war nicht vor Ort.
Wie es immer so ist, ja. Ja, aber schön, wenn die Verbindungen so ein bisschen halten, dafür haben wir das ja im Sommer auch gemacht und auch wieder ein Zeichen, dass man da sehr, sehr eng zusammenrücken kann. Ja, Zorbau, ja, die haben 0:0 gespielt gegen Havel-Winkel-Warnau. Der SSC hat sich ja auch durchaus schwer getan in Warnau. Sehr, sehr schwieriges Pflaster. Auswärts noch ein bisschen schwerer, weil dort ein sehr, sehr kleiner Platz. Ja, Zorbauer trotzdem weiterhin mit 19 Punkten nach 8 Spielen, ich denke, absolut im Soll. Ja, es hat natürlich, hast du ein bisschen einen kleinen Bezug vielleicht durch Mai Kunze, der ja dort mal Trainer war in Zorbau und nun ja eure erste Mannschaft betreut. Hast du da vielleicht ein bisschen mehr Blick hin nach Zorbau?
Tatsächlich gar nicht. Mike ist jetzt auch, erzählt jetzt auch nicht viel, jetzt eigentlich mal über Zorbau. Jetzt Bezug zu Zorba hatte ich jetzt nur letzte Saison, als wir sie mit der ersten Mannschaft im Pokal hatten. Mhm. Und ansonsten finde ich es immer faszinierend. Die waren ja jetzt schon in den letzten Jahren eher eine Mannschaft, die mal aufgestiegen ist, mal abgestiegen ist. dass sie dann trotzdem immer wieder nach den Abstiegen so konstant zurückkommen. Direkt im ersten Jahr, wo man ja auch immer mal sagen kann, dass nach einem Abstieg man sich auch mal schwer tun kann mit einem, mit einer Umstrukturierung im Kader etc. Da muss man, glaube ich, da trotzdem vollen Respekt zollen, dass sie das da immer wieder schaffen, nach dem Abstieg direkt wieder oben dran zu sein in der Verbandsliga und da mit ganz oben mitzuspielen.
Ja, definitiv. Hast du ja so ein bisschen das Los einer zweiten Mannschaft, was manchmal Fluch ist, manchmal Segen ist. Hast ja auch, ich glaube, Florian Grosser war ja auch mal vorrangig in deinem Kader unterwegs, jetzt spielt er viel Erste. Auf der anderen Seite hast du auch immer mal die Möglichkeit, vielleicht auf einen Spieler zurückzugreifen, der vielleicht so im Anschlusskader steht oder in der Entwicklungsphase ist, wie Zergiebel zum Beispiel, fällt mir da ein. Oder wie ich schmerzlich erfahren musste, schon Simon Kügler damals, der mal 4 Hütten macht gegen uns. Findest du das gut für dich, so Trainer einer zweiten Mannschaft zu sein, weil du da einfach auch vielleicht ein bisschen der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf der ersten liegt und du in Ruhe arbeiten kannst, du auch dich immer mal verstärken kannst? Oder findest du es eher Fluch, weil du eben oftmals nicht weißt, was am Spieltag so richtig an Kader für dich da ist?
Ich glaube, das hat alles Vor- und Nachteile. Also zum einen ist bei uns die Kommunikation zwischen erster und zweiter Mannschaft wirklich sehr, sehr gut, würde ich sagen. Dadurch, dass ich ja doch Co-Trainer bei Mike in der ersten Mannschaft bin, bin ich da voll involviert im Kaderplan etc., wie der Spieltagskader aufgestellt ist. Das weiß ich dann auch schon nach dem Abschlusstraining und kann mich dann da schon orientieren. Und deswegen ist das bei uns immer eine recht einfache Thematik, würde ich sagen. Das ist dann schon gut strukturiert und es hat eher weniger Probleme. Es kann immer mal passieren, dass ein Spieler nicht zum Einsatz kommt und dann fragt er bei mir an, hey Nils, wie sieht's aus? Hast du morgen noch einen Platz im Kader? Kann ich damit dabei sein? Das ist auch das Schöne. Die Jungs fragen von alleine nach, ob sie bei uns mitspielen wollen, dürfen, weil sie es wollen. Also da wird keiner gezwungen zu, sondern die wollen das und das ist das Schöne an der Sache. Weil das ist ja auch Grundvoraussetzung dafür, dass sie dann bei uns auch Leistung bringen, weil die Kreisoberliga ist ja jetzt auch nicht gerade eine schlechte Liga, sag ich mal. Also das ist ja auch schon kein schlechtes Niveau, was wir da auf dem Feld haben in der Liga.
Definitiv, ja, das ist, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wie ist das generell, wenn du jetzt zum Beispiel, du bekommst jetzt einen Spieler runter und du hast ja allgemein schon auch einen sehr, sehr gut bestückten Kader, sage ich auch mal, also in der Breite, finde ich eigentlich auch. Hilft euch jetzt ein bisschen die Dritte auch, dass du auch mal sagen kannst, okay, jetzt ein Spieler, der bei mir jetzt so ein bisschen im Anschluss steht, vielleicht kommen jetzt noch 2 Spieler runter von der ersten Mannschaft, dass du da auch ein bisschen Entlastung hast für deinen Kader?
Ja, das ist tatsächlich so, da hast du vollkommen recht. Ich habe mich auch tatsächlich vor der Saison sehr dafür eingesetzt, dass es zu dieser dritten Mannschaft kommt, aus genau diesem Grund. Gerade auch um jüngere Spieler, die erst aus der Jugend hochkommen, die es nicht sofort in der erste oder zweite Mannschaft schaffen, da auf Spielzeit zu bekommen. Oder auch Spieler, die auf ihrer Position viel Konkurrenz haben und in Schichten arbeiten oder nach einer Verletzung wieder zurückkommen, dass die dann da einfach auf Spielzeit kommen können. Dafür finde ich das sehr vom Vorteil, die dritte Mannschaft bei uns. Und deswegen bin ich da auch froh, dass es so ist, wie es ist.
Das glaube ich dir. Ja, dann gucken wir mal in die Liga, wo eure erste zu Hause ist, nämlich in die Landesliga Staffel Süd. Und dort hat die erste Mannschaft vom ersten FC Zeitz ein Erfolgserlebnis wieder gehabt mit einem 2-1-Sieg gegen Liesgau. Lukas Mühlmann und ein Eigentor war es am Ende, was für Zeitz den Ausschlag gegeben hat vor 120 Zuschauern, also auch eine stattliche Kulisse. Ja, jetzt gab es natürlich diese Startproblematik. Wir haben das im Podcast schon ja auch hinlänglich mal beleuchtet. Auch die Aktion oder dieses Vorgehen von Mike Kunze, da öffentlich seinen Posten zur Verfügung zu stellen. Ich bin nun selber in so einer Situation schlecht gestartet. Man hat das Pech so ein bisschen am Fuß. Kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, vielleicht, wenn wir über die Kreisoberliga reden. Wie hast du das empfunden als Co-Trainer dieser Mannschaft, wo letztes Jahr noch der Erfolg groß war, wo ihr nah dran wart an Verbandsliga, klar, was immer unterschätzt wird, ich finde, sehr wichtige Spieler verloren habt, gerade mit Dimitriev und war noch ein zweiter Spieler, der aus dem Kader raus ist, wo ich dachte, okay, kann man den so ersetzen? Ach, Dünkel war es, genau. Ja, wie hast du das miterlebt als Co-Trainer, diese Startphase?
Also ich muss sagen, das war natürlich, wie du schon sagst, schwerwiegende Abgänge. Das Kemkin Sulivani, den kannst du auch noch mit dazu zählen. Der ist jetzt auch eher aus privaten Gründen eher weniger da. Ja. Das sind natürlich dann erfahrene Spieler, Leistungsträger, die dann da weggebrochen sind. Was jetzt nichts mit dem Nichtaufstieg zu tun hatte. Das ist nicht so. Das war zum einen privat, zum anderen verletzungsbedingt leider, dass es dann so gekommen ist. Und das muss man halt jetzt versuchen, mit jüngeren Spielern, die man in diese Rolle versucht reinzuwachsen zu lassen, wieder auffangen. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das muss jedem bewusst sein. Auch wenn das von außen vielleicht manchmal anders wahrgenommen wird, ist es da gar nicht so einfach, dann die Jungs sofort auf das Niveau zu kriegen. Gerade dann, wenn du dann noch eine recht junge Mannschaft hast halt und dann einen nicht so guten Saisonstart hinlegst, dann ist es ja gerade auch im Kopf manchmal keine einfache Sache. Ich muss sagen, die Vorbereitung, wenn man da die Ergebnisse anschaut, da war ich war aufgrund meiner Tätigkeiten der zweiten jetzt nicht immer dabei, weil das sich viel überschnitten hat, dadurch, dass wir mehr gemacht haben wie zuvor mit der zweiten. Fand ich jedoch von außen, dass es eine gute Vorbereitung war und dass ich den Saisonstart eher etwas überraschend so wahrgenommen habe. Mhm. Wobei aber jedem bewusst war, schon nach dem ersten Spiel, dass es dass man da Vollgas geben muss. Also das war jetzt nicht so, dass das auf der leichten Schulter genommen wurde oder so, falls das manche vielleicht so wahrnehmen sollten. Das ist ganz im Gegenteil, da wird hart gearbeitet und Vollgas gegeben im Training und auch in den Spielen. Und dann hat man ab und zu, wie du es jetzt in deiner Phase wahrscheinlich schon so etwas hast, das Spielglück hat gefehlt teilweise. Ich war mit dem Piesterwitz als Co-Trainer. Da wird der Ball beim Stand von 0-0 zweimal vom Piesterwitz auf der Linie geklärt. Und dann kriegst du halt einen recht unnötigen Elfmeter gegen dich und kurz danach noch ein Eckball-Gegentor. Naja, wenn du da zu dem Zeitpunkt schon drei Siege hast, dann gehen die zwei Dinger wahrscheinlich rein und du führst dann da 2-0 auswärts und ziehst das Ding oder das Spiel in Arnstedt, wo du 84 Minuten, wo du da in der Führung bist, in der 84. glaube ich war es, und dann geht auf einmal das Licht aus und das Spiel muss neu angesetzt werden. Also das ist ja Thematiken, die sind ja schon etwas wild und ja. Wenn dann solche Sachen alle so zusammenkommen, kann das manchmal dann auch in der Summe unglücklich wirken. Aber ich glaube, mit den letzten Ergebnissen jetzt, erstmal nur Ergebnissen, hat man jetzt wichtige Punkte geholt, um wieder in die Spur zu kommen, wobei man sich darauf jetzt nicht ausruhen darf, das ist auch jedem klar, sondern jetzt wieder versuchen muss, Anschluss zu halten ans Tabellenmittelfeld, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Sicht heraus.
Ja, definitiv. Ich denke, das wird auch das Ziel sein von euch, von Zeitz. Wie hast du die Situation empfunden, als Mike gesagt hat, okay, Vorstand, macht euch Gedanken um meine Position. Wurde das ein bisschen überdramatisiert oder gab es da schon ernste Gespräche, wo man auch wirklich mal den Finger in die Wunde gelegt hat und wo man einfach vielleicht auch nochmal, wir haben immer vermutet, dass Mike wachrütteln wollte, nochmal alle sensibilisieren wollte, nochmal alle nochmal sagen wollte, Mensch, Leute, wir müssen ja was tun, damit das sich ändert, damit wir den Kern wieder aus dem Dreck kriegen. Wie hast du das bewertet so als Co-Trainer?
Ist natürlich jetzt für einen Außenstehenden kommt es natürlich schwierig rüber, kann ich auch nachvollziehen. Hast du ja auch in deinem Podcast schon mal angesprochen. Ich glaube, im ersten mit Ronny Sieber war es gleich. Da ist natürlich, wenn man jetzt nicht involviert ist, kommt es natürlich krass rüber nach außen hin. Ich glaube schon, dass es eher in die Richtung ging, wie du es jetzt gesagt hast, mit dem Wachrütteln. Und dass es wahrscheinlich nicht jeder so gemacht hätte, so kommuniziert hätte.
Ja, auf jeden Fall, denke ich.
Jeder ist anders als Trainer, als Mensch. Aber das ist jetzt nun mal, sage ich jetzt mal, Mike seiner Art, der ist offen, der ist ehrlich heraus, der sagt Sachen, wie sie sind und redet da nichts schön. Das ist, finde ich, zum Beispiel auch gut. Und deswegen würde ich das eher so als Wachrüttler, habe ich das persönlich wahrgenommen.
Ja, und gucken wir mal nach Naumburg. Dort ist es so, dass auch der Saisonstart zwar ein bisschen anders verlief, gleich 4 Punkte geholt und dann gab es so eine kleine Delle. Man hat dann, oder Patrick Hausmann hat sich dann entschieden, sein Amt niederzulegen. Martin Pastuschek hat übernommen und feiert jetzt den ersten Sieg unter seiner Leitung gegen Blau-Weiß Brena 2-1. Auch ein ganz wichtiger Erfolg. Jasper Hoffmann und Niklas Fiedler waren da die Torschützen. Naumburg habt ihr ja aber auch gehabt, ne?
Ja, schon? Tatsächlich letzte Woche. Im
genau.
Last-Minute-Derby-Sieg, kann man sagen.
Richtig, genau, ja. Wie schätzt du Naumburg ein? Jetzt auch unter dem neuen Trainer, hast du da schon eine Veränderung festgestellt im Vergleich zu den letzten Duellen mit Naumburg?
Ich würde sagen, also Martin kenne ich jetzt persönlich. Ich hatte einmal Kontakt mit ihm, tatsächlich bei meiner C-Lizenz-Ausbildung war er, glaube mal, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber er war, glaube ich, mal mit dabei da bei einer, bei einem Lehrgang. Allerdings fand ich ihn an der Linie auf jeden Fall etwas ruhiger von außen gesehen.
Ja.
Aber ansonsten habe ich da jetzt nicht den Bezug zu Naumburg, dass ich da jetzt groß was sagen kann. Ich würde jetzt nur sagen, dass sie schon einen gut bestückten Kader haben, individuell würde ich sagen, wenn ich mir die Spieler angucke. Haben aber, so wie es aussieht, immer mal Verletzungspech. Also Laurenz Zinsch wird er nicht im Kader gewesen, hat auch gegen uns nicht mitgespielt. Ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Spieler, hat auch Regionalliga gespielt, wenn ich mich jetzt nicht irre, in Meusewitz. Und da ist es dann bestimmt schon ein wichtiger Spieler, der da fehlt.
Ja, Laurenz Zinsch war sogar Kapitän beim Hamburger Sportverein im Nachwuchs. Ich glaube auch sogar in der U18 oder U17. Also okay, war da auch schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler, ja. Also hat mit Spielern zusammen gespielt, die jetzt überall in der Bundesliga verteilt spielen, also auch im Ausland. Also hat schon wirklich einen guten Karriereweg gemacht, wenn er nicht verletzungsbedingt so eingeschränkt gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch mehr geworden.
Wäre bestimmt noch woanders hingegangen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ein toller Kicker, Laurenz Zinsch vom SC Naumburg. Ja, gehen wir in die Landesklasse, dort, wo ihr gerne hin wollt. Ich sag's einfach mal so frech jetzt.
Das kann man so sagen.
am Freitagabend gab es da bereits ein Spiel. Da haben wir ja beide schon Erfahrungen machen dürfen. Freitagabend in Groß-Grimma. Und da ist wieder Groß-Gorbeta gestolpert. Wieder 3-2. Im Pokal schon rausgeflogen in Groß-Grimma. Nun erweist sich Groß-Grimma auch in der Liga vor 145 Zuschauern als mittlerweile ein bisschen Angstgegner von Groß-Gorbeta. Lukas Schneider, Max Weidner, Felix Zech, die Torschützen für Groß-Grimma, Lennox Lieb und Olli Seidel trafen für Groß-Gorbeta. Ja, wichtiger Sieg für Groß-Grimma in der Liga. Damit haben sie jetzt auch wieder ein bisschen Luft, können ein bisschen durchatmen, durchschnaufen. 6 Punkte auf Gonnertal. Positiver Trend so ein bisschen jetzt in Groß-Grimma. Ja, gegen die habt ihr euch duelliert, Nils.
Also ich muss sagen, ich glaube, du hast Freitagabend in Groß-Grimma bessere Erfahrungen gesammelt wie ich, wenn ich mich da recht erinnere.
Richtig.
2x2 hat es gewonnen, einmal im Pokal damals und einmal in der Liga. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt natürlich immer genau rüber geschaut, dir da euch die Daumen gedrückt. aber ansonsten ist natürlich immer in Groß-Grimma Flutlicht, Freitagabend, schöne Anlage, auch eine eklig zu bespielende Mannschaft mit guten Einzelspielern teilweise, ist es da schon nicht einfach, gerade dann noch in Unterzahl, eine ganze Halbzeit, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann nicht einfach ist. Ich habe tatsächlich persönlich, dadurch, dass ich die Jungs aus Groß-Gorbeta ja auch kennengelernt habe, ich habe ja gefühlt 100 Mal gegen sie gespielt letztes Jahr.
Ja.
zweimal Liga, einmal Pokal und einmal im Supercup. Habe ich die natürlich alle kennengelernt. Auf jeden Fall gute Jungs, sehr sympathisch. Und habe tatsächlich gedacht, dass da der Saisonstart für die Kollegen etwas besser verläuft.
Bin ich voll bei dir.
Wobei man da dann aber auch wieder sieht, dass die Landesklasse wahrscheinlich doch nochmal jetzt nicht gerade Laufkundschaft ist, was da kommt, ne? Also gerade durch die letzte Saison oder vor 2 Jahren, wo es da die 4 Absteiger gab, wurde die Qualität in der Landesklasse ja wieder enorm angehoben. In dem Jahr, wo Groß-Grimma aufgestiegen ist, war das, glaube ich. Und da ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da Bestand oder Fuß zu fassen, sag mal so. Deswegen hätte ich, also ich habe persönlich erwartet, dass sie da etwas besser dastehen, aber das kann ja noch werden.
Ja, absolut. Der Weg ist nicht weit. Auf Platz 2 sind es 4 Punkte. Allerdings bin ich voll bei dir, muss da der absolut recht geben. Ich denke auch, dass in Groß-Grobeta da die Hoffnungen etwas größer waren. Der Fußball ist einfach ein anderer als in der Kreisoberliga. Das muss man wirklich so sagen. Und ja, es ist vielleicht noch ein bisschen körperlicher. Und ja, man kennt halt auch die Spieler von Groß-Grobeta mittlerweile ja alle. Ich glaube, das hat sich durch den ganzen Sachsen-Anhalt Süd gesprochen, was da mittlerweile an Qualität auch da ist. Und man
Ja,
kann
auf
sich ja
jeden Fall.
dementsprechend auch einstellen. Ihr habt es ja im Supercup auch getan und eindrucksvoll bewiesen, dass man Groß-Grobeta auch wehtun kann.
Ja, das war ein schöner Abend. War ein sehr, sehr zufriedenstellendes Spiel für einen Trainer, sagen wir es mal so.
Genau. Und dein erster Titel. Ihre Zweiertitel nach dem
Ja, mein zweiter
Kreisliga.
Titel, aber so, je nachdem. Wie man sieht, da
Genau.
der größere, der erste größere Titel.
Genau. Ja, der FC RSK Freiburg gewinnt gegen Braunsbetra 1:0 auswärts. Das ist natürlich für Ronny Sieber ein sehr, sehr bedeutsames Spiel als ja, Braunsbetra-Ikone, sage ich einfach mal, gegen seine Heimat 1:0 gewonnen. Auswärts nimmt man sie nicht gerne mit. Er hat es auch im Zeitungsinterview gesagt, hätten wir das Spiel gegen Rot-Weiß gezogen, wären wir sogar Erster. Ja, ich habe ja Freiburg so ein bisschen als Favorit ausgerufen. Martin Sichting hat dann mir recht gegeben und hat dann auch nochmal mit einem draufgehauen. Jetzt haust du da auch mit drauf, oder?
Tatsächlich, rein von der Kaderzusammenstellung her, die einzelnen Spieler, die sie da haben, finde ich wirklich gut. Auch die Neuzugänge nochmal, die da dazugekommen sind. Ich sehe sie da auch unter dem ersten. Na, ich kann jetzt Kelbra nicht einschätzen. Ich habe sie noch nicht spielen sehen. Die haben jetzt 5 Spiele, 5 Siege. Das ist natürlich auch eindrucksvoll. Ich weiß jetzt nicht, wer da alles dabei war bei den Spielen. Allerdings Freiburg, glaube ich, ist dann schon meiner Meinung nach dort mit Braunsbetra vielleicht der härteste Konkurrent und Weißenfels Zweite vielleicht noch. Aber Freiburg sehe ich da schon unter den ersten 2 Plätzen, wenn ich mir den Kader anschaue. Ich habe sie leider noch nicht spielen sehen diese Saison. Deswegen kann ich da jetzt nicht so das Urteil äußern, aber rein vom Kader her und von den Ergebnissen her kann man, glaube ich, schon sagen, dass sie da unter die Top 2, Top 3 der Liga gehören.
Definitiv, sehe ich ganz genauso. Ich habe es ja, wie gesagt, auch als Favorit mit benannt. Sangerhausen, zweite Mannschaft, gewinnt gegen Laucha 4:1. Das war laut Trainer Fahnert, war das ein zu deutliches Ergebnis. Man muss zudem sagen, dass in der 18. Minute Torhüter Maxi Stolberg mit Knöchelbruch ausgewechselt werden musste. Gute Besserung nochmal an der Stelle an Maxi Stolberg. Ja, das braucht wirklich kein Mensch. Christian Scheer musste dann ins Tor. Also auch da noch gebeutelt. Kein Ersatztorhüter mit dabei. Musste ein Feldspieler rein. Das kam alles zusammen für Laucha. Ja, Laucha, ein Mini-Kader seit ein paar Jahren jetzt schon. Immer mal so einen Neuzugang, der dazukommt, mal pro Saison. Aber es könnte dies natürlich trotzdem reichen, wieder, weil Gonnatal natürlich in der Liga ist, die aktuell gar nichts holen, bei 0 Punkten stehen nach 7 Spielen. Nils, Laucha, hast du da Berührungspunkte schon gehabt mit?
Tatsächlich, die einzigen Berührungspunkte, die ich mit Laura habe, sind von den Fahrten nach Nebra. Oder allgemein in die Ecke da, wenn man da durch Laura durchfährt. Manchmal auch mit guter Laune zurück, manchmal auch mit nicht so guter Laune zurück.
Ja.
Aber ansonsten, fußballerisch hatte ich jetzt noch gar keinen Bezugspunkt mit Laura. Außer damals, wo sie noch gegen unsere erste Mannschaft in der Landesklasse gespielt haben, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her,
Ja.
habe ich da jetzt nicht viele Bezugspunkte. Ich höre nochmal bei euch raus, dass sie wirklich einen sehr kleinen Kader haben, was natürlich Nachteile hat, aber was auch Vorteile haben kann, wenn du dann eine eingeschweißte Truppe hast, wo jeder alles füreinander reinhaut, kann man ja immer mal noch ein paar Prozente rausholen am Ende des Tages. Ich sehe gerade, ein Sieg aus 6 Spielen ist natürlich dann schwierig, aber wenn nur einer absteigt aus der Landesklasse, reicht am Ende des Tages es ja, einen Punkt mehr zu haben wie Gonnertal. Deswegen glaube ich, auch da ist es möglich, da wieder die Klasse zu halten dieses Jahr in Laura.
Definitiv, dann drücken wir auch alle Daumen dafür, dass die Burgenland-Teams ihre Klasse halten, demzufolge auch Laura. Du hast vollkommen recht, das ist Lauras größtes Fund, diese Eingespieltheit, diese Eingeschworenheit im inneren Kern letztendlich der ersten Mannschaft. Kann man nur die Daumen drücken, dass es dieses Jahr wieder schaffen. Dann gab es noch ein Burgenland-Duell, nämlich Rot-Weiß-Weißenfels gegen Wacker Wengelsdorf, die Neuauflage vom Pokalspiel. Diesmal ging es allerdings 2 zu 2 aus. Kenan Erovic mit dem 1-0 für Wengelsdorf in der 47. Erik Rothoff mit dem 1 zu 1 in der 61. Dann macht João Pires in der 88. also kurz vor Schluss, das 2-1. Und dann kam Matthias Zimmermann 90 plus 1 und macht den, ja, wie ich Steffen Schürt verstanden habe, absolut verdienten Ausgleichstreffer, da man auch da mit der Schiedsrichterleistung nicht ganz zufrieden war. Er war der Meinung, man hätte einen Spieler schon in der ersten Halbzeit runterstellen müssen
Okay.
von Weißenfels, dann wäre das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders verlaufen. Demzufolge hat sich auch bei dieser Aktion auch noch Dmytro Roska verletzt, auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Wengelsdorf. Ja, 2-2 dieses Duell. Nils, wenn man die Tabelle sich anschaut, eigentlich denkt man sich, ja, passt, ne?
Ja, ich sehe gerade, die Tabelle ist ja wirklich extrem eng. Da kann ja ein Spieltag zwischen Platz 8 und Platz 2 entscheiden, so nach dem Motto. Ich glaube, dass Steffen sich da natürlich mehr erhofft hat nach dem Pokalspiel, dass er sich da vielleicht ein bisschen rächen wollte und den Sieg holen wollte in Weißenfels. Hat dann natürlich einen Last-Minute-Ausgleich gemacht. Das ist natürlich gut dann nochmal für die Köpfe in Wengelsdorf. Ich glaube, auch in Weißenfels ist es jetzt auch gar nicht so leicht zu spielen. Wir haben da ein Vorbereitungsspiel gemacht und da, glaube ich, 3-0 verloren. Ich meine, Vorbereitungsspiele sind immer nicht so zu werten, aber da waren sie jetzt auch keine schlechte Truppe, muss man sagen. Haben auch gute junge Spieler, Weißenfels. Zu Wengelsdorf habe ich jetzt nicht so viel Bezug zu dem Kader, aber da sind natürlich auch sehr gute Einzelspieler dabei, wenn ich das hier sehe.
Ja, also Wengelsdorf wirklich gespickt mit sehr, sehr guten Einzelspielern, die auch größtenteils alle höherklassige Erfahrungen haben. Aktuell ein bisschen verletzungsgebeutelt. Bodan Brovi verletzt. Das tut natürlich Wengelsdorf richtig weh. Jetzt hat sich auch Rutz wieder verletzt im Spiel. Also er hat aktuell ganz schön zu tun mit Verletzungssorgen.
Ja.
Rot-Weiß dagegen, ja, die haben eine junge Mannschaft, wie du schon gesagt hast. Da ist viel Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, mit Rot-Weiß ist in den nächsten Jahren, wenn sie so stabil bleiben, auch im Kader so stabil bleiben, ist durchaus zu rechnen für die Landesklasse.
Ja, ich glaube auch, dass die eine gute Mischung aus Erfahrenheit und Jugendspielern haben, wenn ich das gerade so
Ja.
sehe.
Ja. Definitiv, das stimmt. Gucken wir mal in unsere Liga, Nils. Ich glaube, da können wir ganz viel drüber erzählen. Und vielleicht wahrscheinlich noch bis morgen früh. Weil du kennst ja
Höchstwahrscheinlich,
nun auch
ja.
mittlerweile jede Mannschaft aus dem FF. Am Freitagabend gab es ja wieder mal ein Freitagabendspiel in Klosterhäßler. Gegen den SC Naumburg, so ein kleines Derby, sage ich einfach mal. SC Naumburg, zweite Mannschaft. 1 zu 0 hat das Klosterhäßler gewonnen nach einem recht, ja, ich will mal sagen, holprig wäre vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Ich meine, das sind auch erst das zweite Jahr in der Kreisoberliga. Aber nach einem, ja, durchwachsenen Start, sage ich einfach mal, jetzt den Anschluss ans Mittelfeld wiederhergestellt, Kloster Hässler. Zweiter Saisonsieg. Ja, Freitagabend in Kloster Hässler. Ich glaube, Nils, da ja, gibt's bessere Auswärtsfahrten für euch als Zeitzer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dort ist es jetzt, sage ich mal, ja, es ist auch so ein Spiel, wo du nicht so gerne hinfährst, was ich vorhin gesagt hatte am Anfang zu dir. Da musst du wissen, wie du spielst, sage ich mal, Kloster Hässler. Wenn du das dann raus hast einigermaßen, dann kannst du es auch gut bespielen. Aber wenn, ich sag mal so, wenn Kloster Hässler einen guten Tag hat, ist es dort wirklich sehr, sehr eklig. Wir hatten dieses Jahr das Glück, dass wir eiskalt waren und dort 5-0 gewonnen haben. Und aber ansonsten, letztes Jahr hatten wir dort, glaube ich, 1-0 verloren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war sehr, sehr ärgerlich damals zu dem Zeitpunkt. Deswegen war es natürlich schön, dort jetzt zu gewinnen, gleich zum Saisonstart. Da hat man das Spiel dann auch weg. Und Naumburg, muss ich sagen, wir haben jetzt schon zweimal gegen Naumburg gespielt. Einmal in der Liga am ersten Spieltag und einmal im Pokal, einmal auswärts und einmal bei uns. Ich fand sie auf jeden Fall besser, wie es die Tabellensituation hergibt, zumindest gegen uns.
Ja.
Ich fand, sie spielen sehr körperlich, aber auch in der Offensive jetzt nicht gerade ungefährlich. Ich glaube, da ist eher die Defensive das Problem, wenn ich gerade sehe. Obwohl, nee, entschuldige, ich bin in der Zeile verrutscht. 14 Gegentore, das ist eigentlich auch okay. So, sage ich jetzt mal, wenn man letztes Jahr das Jahr betrachtet, dass sie sich ja erstmal stabilisieren müssen und fangen müssen. Ich fand sie auf jeden Fall persönlich gegen uns besser wie Tabellenplatz 12. Also ich hätte nach den Spielen schon gedacht, dass es Richtung einstelligen Tabellenplatz geht, was natürlich alles noch kommen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es gegen Mannschaften aussieht, wo sie vielleicht eher das Spiel machen müssen oder mehr den Ball haben an sich. Das ist dann immer eine Thematik. Gegen uns fand ich sie jetzt dann eigentlich da nicht verkehrt.
Der Eindruck, der ist absolut auch meiner, muss ich wirklich sagen. Naumburg wirkt für mich stabiler als letztes Jahr. Haben defensiv auf jeden Fall zugelegt, schießen auch ihre Tore. Ich denke auf jeden Fall, dass Naumburg genügend Punkte holen wird, um Richtung einstelliger Tabellenplatz am Ende zu landen. Da bin ich auch davon absolut überzeugt. Ja, am Samstag gab es ein Spiel um 16 Uhr. Der ESV Herrn Gosserstedt hat da Grün-Weiß-Langendorf geschlagen mit 4-1. Ja, Langendorf hat euch natürlich ordentlich geschockt im Pokal. Ich glaube, das habt ihr euch ganz sicher anders vorgestellt. Ich hatte die Erfahrung eine Woche zuvor gegen Langendorf und muss sagen, ich habe es ja auch, Daniel Hauke hat es auch persönlich gesagt, ich habe nicht so richtig verstanden, wie sie das Spiel gewonnen haben, aber sie haben es halt gewonnen und gegen euch scheint es ja dann auch ein bisschen ähnlich gewesen zu sein. Langendorf, schwierig zu bespielen. Herrn Gosserstedt, dieses Jahr für mich eigentlich die Überraschung, muss ich sagen, dass sie so stabil sind, auch nur 6 Gegentore gekriegt haben bis dato, spielen sehr, sehr aggressiv, auch gegen den Ball. Wie schätzt du beide Mannschaften ein?
Also Herrn Gosserstedt, da habe ich schon, ich glaube, es war ein vorgezogenes Spiel, wo sie gegen Nessa gespielt hatten. Da hatten sie in Nessa 1-0 gewonnen. Da habe ich schon das erste Mal gesagt, oh, da muss man mal drauf schauen. ich persönlich hatte sie jetzt nach der letzten Saison nicht so auf dem Schirm. Was jetzt so die ersten 5 Plätze angeht, da hätte ich jetzt vielleicht, gut, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, Nessa ist jetzt gerade auf Platz 7, aber ich hätte da Herrn Gosserstedt so auf Platz 5 bis 6 so gesehen. Sie scheinen aktuell sehr konstant gut zu spielen, also sie fahren zumindest gute Ergebnisse ein, haben 4 Siege, 2 Unentschieden, erst einmal verloren. Das ist eine gute Bilanz und das ist vor allem auch stabil, würde ich sagen. Allerdings, wenn ich da über Langendorf nachdenke, da habe ich einen kleinen Funfact. Also ich habe noch nie auswärts gegen Langendorf gewonnen, egal ob es bei Schwarz-Gelb war oder in Langendorf. Es ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, gegen die ich auswärts noch nicht gewonnen habe.
Das ist und, ja wirklich
der Fluch hat sich so letzte Woche im Pokal ein bisschen durchgezogen. Das war sehr ärgerlich. Wir haben eine Aktion zugelassen vom Gegner, das war eine Ecke, da machen wir leider einen individuellen Fehler, was immer mal passieren kann in dem Bereich, auf dem wir unterwegs sind, und den nutzen sie dann aus, das machen sie gut, und dann haben sie halt mit Mann und Maus verteidigt, und das haben sie sehr leidenschaftlich und sehr ordentlich gemacht, und wir haben es an dem Abend leider nicht geschafft, Räume zu finden oder über Standards ins Spiel zu kommen, und haben dann einfach da, wir hatten auch keinen guten Tag, also wir haben auch nicht gut gespielt, mal davon abgesehen, aber sie haben es dann schon leidenschaftlich runter verteidigt, und das auch schlau, also da muss man ja noch den Respekt zollen, dass sie das schlau gespielt haben und da auch abgezockt sind. Aber Langendorf ist dann so eine Mannschaft, die, das habe ich tatsächlich schon in der Besprechung gesagt, das ist das ist genau Denius. So, ich war mal in Groß-Grimma gegen Langendorf, da haben sie, glaube ich, auch 1-1 gespielt oder 1-0 gewonnen. Dann letztes Jahr in Langendorf gegen Groß-Corbeta, da war, glaube ich, auch ein 1-1.
Ja.
Also Spitzenteams in Langendorf, das ist genau den ihre Thematik, glaube ich.
Da haben die nochmal einen extra Motivationsschub wahrscheinlich. Ja,
Wahrscheinlich.
der SV Spora, aktuell eurer ärgster Verfolger, zumindest tabellarisch, gewinnt gegen Großgjörschen 4:2. Und Spora, muss ich sagen, gegen uns waren die wirklich, also ich muss echt sagen, die waren gegen uns richtig gut, richtig griffig, haben uns echt einen Zahn gezogen, mit wirklich tollen Angriffen auch, die sie gefahren haben. Natürlich, ja, die beiden Dörfers immer wieder erwähnt, klar. Jetzt haben sie Großgjörschen 4:2 geschlagen, haben 4 Tore geschossen gegen Großgjörschen. Das ist ja eigentlich auch eher unüblich. Die haben aktuell 8 Gegentore in der gesamten Saison. 4 davon jetzt gegen Spora. Spora, wenn die noch ein bisschen konstanter wären, schon ein Team, was euch ein bisschen zumindest auf die Pelle rücken könnte, oder?
Ja, absolut. Also die haben gute Jungs, wenn du schon die Brüder Dörfer ansprichst. Gerade Jakob habe ich ja jetzt durch sein FUBU Dream Team etwas näher kennengelernt. Super Fußballer, guter Athlet, könnte locker meiner Meinung nach Landesliga spielen. Ist dann halt so, dass die dann in Spora spielen, das ist jedem sein gutes Recht, ist nur meine Meinung. Und da können Sie, glaube ich, froh sein in Spora, dass Sie da so gute Jungs haben. Die haben auch in der Breite, haben Sie, glaube ich, auch jetzt mittlerweile viele jüngere Spieler, hatten ja jahrelang dann recht, ich glaube, aus meiner Sicht heraus, eigentlich einen älteren Kader, haben Sie da jetzt ganz schön verjüngt. Jetzt mit dem Trainerwechsel, ich habe sie erst einmal spielen sehen. Das war natürlich gegen Weißenfels Dritte. Das war, glaube ich, ihr schlechtestes Saisonspiel. Da lief da nicht so viel zusammen. Aber ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass das kein schlechter Ball sein soll, den sie da spielen. Kann mir aber dazu, aufgrund dessen, dass ich nur bei dem Spiel war, da jetzt kein großes Urteil bilden. Aber die Ergebnisse, die sie fahren, sind schon konstant. Sie haben ja auch schon gegen Nebra gespielt und da erfolgreich gespielt. Das ist auch immer eine Sache gegen Nebra. Jetzt 4 Tore gegen Großkirchen, das musst du auch erstmal hinkriegen. Wobei ich sage, Spora ist wie Nessa oder Klosterhäßler. Das sind die Plätze, wo ich jetzt als Trainer sage, muss ich jetzt nicht immer hinfahren zum Auswärtsspiel? Das sind dann schon meistens immer Kracher, da geht es dann eher übers Körperliche, zweite Bälle, Gegenpressing, viel Umschalten, Aggressivität in Zweikämpfen. Das sind dann schon immer eher sehr körperbetonte Spiele und da dagegen zu halten, das ist schon nicht ohne, wenn sie da einen guten Tag haben. Und deswegen glaube ich, ist das Ergebnis 4-2 gegen Großkirchen da auch wahrscheinlich absolut verdient. Auch wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, ich sehe gerade zur Halbzeit stand es noch 0-0, das ist auch sehr interessant.
Ja.
Aber ansonsten sehe ich Spora schon als starken Konkurrenten uns gegenüber.
Großgjörschen habt ihr ja auch eure Erfahrung diese Saison schon gemacht. War auch, ich glaube, ein knapperes Spiel, oder?
Ja, 2-1, das war das Spiel, wo ich im Urlaub war.
Ah, das war aus dem Urlaub, okay. Genau, stimmt, ja. Hast ja gesagt,
Ja,
Martin
da
war
kann ich
da
nicht
und du
mehr
nicht.
viel zu sagen, aber das, was mir die Jungs gesagt haben, aber am Ende des Tages haben wir das zum Glück gezogen, ohne mich. Das
Ja.
ist mir wichtig, dass das da, wenn ich mal nicht da bin, trotzdem funktioniert. Es ist ja dafür auch ein Teamsport und da hat es mein Co-Trainer auch gut vertreten und im Notfall wäre ja auch noch Martin auf der Tribüne gewesen.
Ja, Ja, ihr habt euer Spiel in Nessa Teuchern gezogen. 2-1 auswärts. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hoffe, die Nessa Teuchern sehen es mir nach, aber ich habe echt gedacht, dass die dieses Jahr eine Riesenrolle spielen im Kampf um Aufstieg in die Landesklasse. Stehen aktuell auf 7, glaube ich. Haben für mich einen sehr, sehr guten Kader. Haben wir auch schon das Vergnügen gehabt, natürlich, gegen Nessa Teuchern, haben uns da auch gut bearbeitet und spielen eigentlich ja guten Kreis-Oberliga-Fußball, körperlich und aber auch durchaus gute Techniker in ihren Reihen, John Reisdorf beispielsweise. Woran denkst du, liegt es, dass die ihre PS dieses Jahr noch nicht so auf die Straße kriegen?
Finde ich schwierig zu beurteilen, weil ich fand sie gegen uns sehr ordentlich. Das war genau das Spiel, was ich erwartet habe. Körperlich vorne eiskalt, finde ich sie, zumindest gegen uns. Sie hatten eine Aktion Richtung Tor, die macht John eiskalt, lüpft da einfach über meinen Hüter drüber, aus einer guten Situation heraus. Der Angriff war gut gespielt von ihnen. Hatten wir einmal im Mittelfeld den Zugriff nicht bekommen und da hat es gleich geklingelt. Also die Jungs brauchen eigentlich offensiv nicht viel, um Tore zu schießen. Und defensiv hauen sie auch immer alles rein, zumindest gegen uns. Ich weiß jetzt nicht, wie es gegen andere Gegner ist. Ich hatte mir gegen Weißenfels angeschaut. Da haben sie auch teilweise gar nicht so weit, da waren sie gar nicht so weit weg vom Weißenfels in manchen Situationen. Natürlich, dann siehst du dann den Unterschied in den Situationen. Nochmal von der Qualität, aber für mich persönlich ist Nessa und war Nessa auch der härteste Konkurrent vor der Saison mit Nebra und Spora, hätte ich jetzt gesagt. Und auch Bad Kösen. Also ich sehe die alle auf einem ähnlichen Niveau, aber ich hätte Nessa nochmal aufgrund der individuellen Qualität vorne mit John Reisdorf und auch Taubert, Jonny, da nochmal ein gewisses Stück oder ein kleines Stück weiter vorne. Auch gestern war das jetzt kein eindeutiges Spiel, sage ich jetzt mal. Also das war ein kampfbetontes Spiel, wo wir zum Glück gewonnen haben, am Ende auch verdient, weil sie nur eine Chance hatten. Die haben sie zwar genutzt, aber wir hatten dann zum Glück ein, zwei Chancen mehr. Und Kevin Oswald meinte nach dem Spiel noch zu mir, sie müssen sich aktuell noch ein bisschen finden. Weiß jetzt nicht, ob da irgendwas war, aber für mich auf jeden Fall eine absolute Top-Mannschaft in der Liga. Also nicht Platz 7, sondern eher Top 3.
Ja, für mich auch absolut. Aber ja, klar, es ist trotzdem noch eine junge Mannschaft, das darf man auch nicht vergessen. Ja, durchweg jung, Jörg Ritter ist der Älteste. Von daher haben die ja auch die Zeit noch. Und lieber ein behutsamer Aufbau als ein Luftschloss, das ist immer, hat man ja jetzt schon zu Genüge auch beleuchtet. Wenn das mal so zu schnell geht, ist es meistens auch nicht so gut, ja. Ja, ein anderes Spitzenspiel gab es in Bad Kösen, nämlich Bad Kösen gegen Nebra. Bad Kösen ging vor 115 Zuschauern 1-0 in Führung und noch vor der Pause drehte Nebra das Spiel. Nils Schmidt und Paul Grieser, dann nochmal Paul Grieser und Lukas Sander zum 4-1 Auswärtserfolg in Bad Kösen. Da hat Nebra eine richtige Duftmarke gesetzt, für meine Begriffe, und vor allem, wer sich immer mehr in den Fokus spielt, Paul Grieser.
Ja, das stimmt. Also da habe ich auch gestaunt. Wir haben ja auch in Bad Kösen schon gespielt. In Bad Kösen ist es auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Das ist eine gute Mannschaft. Deswegen da fand ich das Ergebnis schon sehr aussagekräftig von Nebra. Ich hatte nur gesehen, dass bei Bad Kösen Moritz Prater gefehlt hatte, aufgrund von, ich glaube, Gelb-Rot-Sperre. Der ist natürlich ein wichtiger Bestandteil im Bad Kösener Spiel. Aber Nebra, obwohl sie ja doch schon einen kleinen Umbruch hatten, wenn man das so sagen kann, mit Olli, der ja zu unserer Ersten gewechselt ist, und Richard, der nach Brastedt ist, sind ja auch zwei, sag ich mal, Leistungsträger gegangen. Da hat Owe schon dann wahrscheinlich gute Arbeit geleistet, wenn man sieht, wie sie jetzt spielen und wo sie jetzt stehen.
Definitiv. Und da fehlt ja noch Connor Seitenfaden, das darf man nicht vergessen, der ja auch noch verpflichtet wurde, der noch verletzt ist. Zurückrunde wohl dazukommt. Auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger. Nebra wird, denke ich, ja, noch einige Punkte holen diese Saison, aber hoffentlich nicht nächste Woche. Grüße ja, an Pove und Nebra.
Nein, nein, da drüben muss man da ganz doll die Daumen gegen Nebra.
Danke.
Ich habe gehört, wenn da vorne so ein Stürmer, der ist gefährlich.
Ja, so genau. Ja, den werden wir mit 3 Mann beaßen, wahrscheinlich. Nein. Ja, Kretschau gegen SSC Waldfels 3-3, das war ein richtig munteres Spielchen. Wenn man neutral drauf schaut, wenn man Anhänger ist von einem von beiden Vereinen, war es sicherlich nicht so munter. Denn das ging nämlich hin und her. 1-0-Führung, Waldfels, Maximilian Werner, Ausgleichstor, Noel Kalkofen, Etienne Kalkofen, wieder Maximilian Werner mit dem 2-1, dann dreht plötzlich Kretschau das Spiel durch Elias Just und wieder Kalkofen und dann Robin Schumann in der 82. mit dem 3-3. Und dann gab es noch weitere Chancen auf beiden Seiten. Das Spiel hätte in alle Richtungen ausgehen können. Ja, erster Punkt für Kretschau in der laufenden Saison. Schon überraschend, dass sie da unten stehen, finde ich, mit einem Punkt und 13-30 Toren. Aber ein bisschen Spiegelbild der letzten Saison von Kretschau, die dann aber noch gekommen sind.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es krass, weil ich kenne viele Jungs aus Kretschau sehr gut. Das ist ja gleich bei uns um die Ecke, sag ich mal. Sind auch viele befreundet miteinander. Die haben offensiv eine enorme Qualität im Kader. Auch gut ausgebildete Spieler. Deswegen finde ich es da eigentlich eher schon die Situation erschreckend, also oder verwunderlich. Sie schießen ja auch viele Tore, gut, 13 Tore, ja, okay. Aber 30 Gegentore ist dann einfach zu viel. Also das ist ja Liga-Bestwert, was das angeht, mit Abstand. Da scheint es noch ganz schön zu hapern, aber offensiv haben sie eigentlich so eine gute Truppe, dass ich da sie unter Top 8, eigentlich Top 7 so gesehen hätte. Waren sie ja auch mal, die hatten ja auch mal einen Lauf in dem Jahr, wo Kurs Grimmer aufgestiegen ist, da wo alle fit waren und alle am Ball waren, da haben sie ganz schön für Furore gesorgt in der Liga.
Ja, definitiv.
Bei Waisenfels, ich habe es auch nur einmal spielen sehen, das war gegen Spora, da haben sie ihre Sache gut gemacht, da haben sie das souverän gewonnen, das Spiel. Und ansonsten höre ich manchmal ein bisschen was über Luca, der bei der zweiten spielt in Waisenfels. Aber ansonsten bin ich da jetzt nicht weiter involviert. Die sind jetzt aber in der Tabelle als Aufsteiger auf Platz 11, 6 Punkte nach 7 Spielen. Ich glaube, das ist zufriedenstellend als Aufsteiger, würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft da was von der zweiten runterkommt als Verstärkung. Ich habe es nur gegen Groß-Görschen gesehen. Da hatten sie ja 2 gute Jungs dabei, haben tatsächlich dann dort verloren. Das ist manchmal leider so. Aber da kann man noch gespannt sein, glaube ich, wo die Reise dahin geht von Waisenfels 3.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gerne mit denen tauschen. Ich hätte gerne 6 Punkte als Aufsteiger. Das kannst du mir glauben. Um da gleich mal den Bogen zu schmeißen. Ja, Baumersruder gegen Borau 1-2. Ich möchte natürlich auch ein bisschen was dazu sagen. Hat auch Steffen Küch nach dem Spiel so eingeschätzt. Also am Ende unverdienter Sieg für Borau, muss man wirklich so sagen. Die Spielanteile waren, ich wage zu behaupten, bei 80% bei uns. Wir haben einfach die Tore nicht gemacht. Das muss man auch wieder so konstatieren. Da fehlt uns einfach auch ein Albert Reinicke, der dann eben immer für seine 15 bis 20 Tore gut ist im Laufe einer Saison. Und dann machen wir einfach in manchen Momenten zu einfache Fehler oder haben das Spielglück nicht. Freistoß geht irgendwann in Pfosten und nicht raus, sondern rein. Spiegelt auch ein bisschen das Spielglück und den Lauf auch von Borau wieder, finde ich, die einfach momentan viel richtig machen, ist einfach so. Und spiegelt dann eben auch wieder, wenn man unten steht und da ein bisschen die, ja, am Fuß hat. wie gegen euch, muss ich auch alleweil sagen, das 1-0 schießt Ruben Guyen, glaube ich, nicht nochmal so irgendwie diese Saison. War halt dann auch, war auch gleich ein Brustlöser und für uns natürlich gleich wieder der Dämpfer nach 6 Minuten oder so. Wenn du dir viel vornimmst, in so ein Spiel gehst, ich versucht habe, dich taktisch ein bisschen zu ärgern, dann wirkt du dir viel von Haufen. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, es ist zum Glück nur beim Versuch geblieben.
Ja, es ist nur beim Versuch geblieben. Ja, genau. Ich habe mit 2 Stürmern angefangen, weil da dachte ich, ich kann dich ein bisschen beschäftigen, deine Viererkette sozusagen.
Na, die Idee finde ich an sich gut, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber wie du schon sagst, wenn dann da nach 3 Minuten eine Flanke so abrutscht, dass er einen kurzen Winkel oben reinschlägt, dann ist es natürlich schwierig. Als Mannschaft, wo es gerade ohnehin nicht so läuft, dann hast du das Gefühl, jetzt mal auf euch bezogen, als ob immer alles gegen einen läuft, wahrscheinlich so nach dem Motto.
Ja, genau.
Jetzt, so wie du sagst, gegen Borau, die haben natürlich gerade einen absoluten Lauf. Als Aufsteiger stehen top da, haben offenbar offensiv echt gute Jungs dabei mit John Luca Krauser und den anderen 2 Kollegen, die da regelmäßig treffen. Da finde ich das schon erstaunlich, was sie da auf die Beine stellen. Gerade 4-4 gegen Nebra letzte Woche hatte ich gesehen, auch nach Rückstand nochmal zurückgekommen. Das ist ja natürlich auch dann stark. Da ist es wahrscheinlich sehr schwer gewesen, jetzt auch für euch, wenn du dann solche 50-50-Entscheidungen dann da gegen dich hast, so, oder 50-50, sage ich, meine ich jetzt, Innenpfosten raus, anstatt Innenpfosten rein, dann der Gegner hat keinen Ballbesitz, hat 2x Umschaltsituationen und macht dann da 2 Tore und du guckst dich dann an und denkst dir, ich investiere hier so viel fürs Spiel, aber ich krieg nichts rausgezogen, kein Ertrag. Das ist dann manchmal eine Phase, wo du da denkst, was willst du jetzt noch machen? Ne?
Genau so ist es. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Meint das auch gar nicht despektierlich Borau gegenüber, die machen wirklich viel richtig, haben sie ja in den letzten Wochen auch viel, viel, viel gelobt. Und ich habe auch nach dem Spiel Steffen Küch gratuliert und ja, wie sich das gehört. Gucken wir mal an die Kreisligen noch, machen wir da noch einen kleinen Schwenk hin, bevor es dann um dich ein bisschen geht, Nils, und um eure Situation in Zeitz, beim 1. FC Zeitz, 2. Mannschaft. Ja, Kreisliga Staffel 1, da wirst du jetzt nicht den wahnsinnigen Bezug hin haben.
Nee, tatsächlich gar nicht, aber ich gucke gerne rein.
Genau, guck's gerne rein. Deswegen übernehme ich das mal so ein bisschen. Mertendorf gegen TSV Großgorbeta 2 mit 2-2. Mertendorf eigentlich eine Mannschaft, die durchaus um den Topplatz in der Kreisliga 1 mitreden kann. Lässt da was liegen gegen Großgorbeta, 2. Mannschaft. Sicherlich keine Schande, weil Großgorbeta natürlich auch Qualität mitbringt in der 2. Mannschaft, wo auch ein bisschen was sozusagen nach unten gegeben werden kann, aufgrund der Größe des Kaders. Rot-Weiß-Weißenfels, 2. Mannschaft gegen SG Wengelsdorf 2, Zorbau 2, 2-4. Die 2. Mannschaft von Wengelsdorf und Zorbau etabliert sich damit auch in der Spitzengruppe, was überraschend ist. Neu zusammengewürfelte Mannschaft zeigen sich da jetzt durchaus stabil in der Liga. Und auch Bad Bibra-Saubach gewinnt 3-1 gegen Kloster Hessler auswärts. Kloster Hessler 2. Mannschaft und kann damit auch so ein bisschen für Ruhe sorgen. Und Bad Bibra hat jetzt ja auch noch Berührung.
Ja, Bad Bibra haben jetzt aber ein paar gute Jungs verloren, so wie ich das verstanden habe, mit Erik Müller und Leo Apolle.
Genau.
Die ja beide Richtung Thüringen gewechselt sind, wenn ich mich nicht täusche. Die haben da auch immer gute Spiele gezeigt. Ich weiß noch, wir hatten auch mal in Bad Bibra gespielt, aber in Saubach haben wir da gespielt. Oh. Das war auch ein ganz wilder Platz. Das war auch so ein Tag, da war auch der Simon mit, also bist nicht der Einzige, den es getroffen hat. Und da haben wir dann auch in 88. glaube ich damals das 3-3 gemacht und 90. ist 4-3. Das war auch ein geiles Spiel im Nachhinein. Aber das waren auch immer eklige Duelle gegen Bad Bibra.
Ja, definitiv. Also in Saubach, da habe ich selber keine gute Erinnerung dran. Da habe ich mir mal das Kreuzband gerissen. Das war ist wirklich eine wilde Anlage dort. Also muss man echt sagen, auf der einen Seite den Bach, auf der anderen Seite die Steinplatten sozusagen. Genau, das ist schon wirklich wild. Ja, Löbitz 1-0 Genau. Lübitz führt 1-0 gegen die SG Freiburg 2 Kleiner, die damit mittlerweile schon auf 6 geschoben sind. Lübitz wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Dagegen gewinnt Reihertswermark. Wir haben 7-0 gegen Beischitt-Laucha. Die fegen momentan über alles hinweg in der Kreisliga, sind das absolute Spitzenteam mit 28-4 Toren plus 24. Reihertswermark, wir haben Harley Kriebel wieder erfolgreich, schießt auch alles kurz und klein in der Kreisliga. Und Bad Kösen 2 gewinnt gegen Nebra 2 3-1. Wenn du so drüber schaust, gibt es eine Anekdote, die du erzählen kannst gegen so ein Team, was in der Kreisliga 1 zu Hause ist, außer Bad Bibra Saubach?
Saugrad mal, ja, gegen Rot-Weiß 2, da haben wir mal einen Pokal gespielt, das ist aber auch schon Jahre her. Gegen Schönburg habe ich mal einen Pokal gespielt an dort, das ist auch aber schon eine Weile her. Ich glaube, Reichertswerm ist eine ganz interessante Mannschaft mit Harley Kriebel, der letztes Jahr jedes Jahr wie am Fließband. Das würde ich persönlich interessant finden, wie das dann eine Liga höher wäre, aber ja doch schon. Andere nochmal, du merkst ja selber in der Kreisoberliga nochmal andere Verteidiger hat, von körperlichen her und auch von der Schnelligkeit her. Das würde ich ganz interessant finden, wie es dort laufen würde. Aber ansonsten glaube ich schon, dass sich das hier aus Mertendorf und Reichertswerben so herauskristallisieren wird, auch wenn da die Punkteverteilung noch recht eng ist. Aber rein von den Torverhältnissen her und von den Abläufen her, gut, Wengelsdorf 2, also man ist eine zweite Mannschaft, ist immer wie sind sie besetzt wahrscheinlich. Bad Bibra mit den Abgängen, wahrscheinlich jetzt auch gerade eher in so einer Findungsphase, wollen wahrscheinlich gar nicht gleich wieder hoch. Ja, ansonsten kann ich da jetzt in der Liga tatsächlich nicht so viel zu sagen. Mertendorf ist gar nicht so weit weg von uns. Die hätten theoretisch wahrscheinlich auch in unserer Staffel sein können. Aber ja.
Genau. Ja, ist ja völlig verständlich. Ich meine, das ist ja wirklich eine ganz andere Ecke vom Burgenlandkreis, wo wir uns da bewegen. Deswegen machen wir den Schwenk in die Kreisliga 2. Da kannst du bestimmt ein bisschen mehr erzählen und kennst bestimmt auch einige davon, einige Jungs. Groß-Grimma, zweite Mannschaft, gewinnt wieder, diesmal gegen Scharnhorst Groß-Görschen 2. 3-2 sind Tabellenführer, was sehr, sehr überraschend für mich ist. Hätte ich mit keiner Silbe erwartet. Groß-Grimma 2. Dann gewinnt Profen in Lützenmeuchen 5-0 gegen den Kreisoberliga-Absteiger, die sich noch wirklich schwer tun, auch einige Spieler verloren haben und sich neu finden müssen. Profen, eigentlich Kreisoberliga-Urgestein, oder?
Ja, das stimmt. Profen, die haben ja geführt, seitdem ich mit Fußball zu tun habe, ist halt noch nicht so viele Jahre in dem Sinne, in dem Kreisbereich waren sie immer Kreisoberliga, auch immer eine gute Truppe, immer sehr körperlich auch, glaube ich. Dann auch mit einer guten zweiten Mannschaft tatsächlich, obwohl die erste nur Kreisoberliga gespielt hat, war die zweite da auch immer mit guten Spielern bestückt. Glaube ich auch, dass da Profen auf jeden Fall oben eine Rolle mitspielen wird. Sie haben ja jetzt auch noch ein Spiel weniger. Ich sehe gerade aber so ein bisschen Abstand zu Groß-Grimma entstanden. Na gut, sie sind insgesamt 2 Spiele weniger tatsächlich, dann ist ja noch alles möglich. Aber ich glaube, dass das da auf jeden Fall spannend wird oben mit der Tabelle.
Auf jeden Fall. Deuben holt einen Überraschungspunkt gegen Treusig 1-1. Deuben bis dato noch mit einem Punkt gewesen. Treusig, ja, letztes Jahr aufs Relegationsspiel verzichtet. Treusig, schöne Mannschaft, auch jung, mit der in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu rechnen sein wird, oder?
Ja, hatten jetzt, glaube ich, in Anführungsstrichen, sage ich mal, kleinen Umbruch. Hab durch ein, zwei Spieler von mir ein bisschen Kontakt nach Treusig. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall mit zu rechnen, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Profen auch. Ich glaube, das ist alles ein ähnliches Niveau, wo es auch viel tagesformabhängig ist und wo die Leute da sind bei den Mannschaften. Und ich glaube, dass da bei solchen Mannschaften jeder jeden schlagen kann. Ich glaube, die haben alle gute Fußballer dabei teilweise, aber es kommt auch viel darauf an, ob alle da sind. Würde ich jetzt vermuten. Aber Preußisch hat auf jeden Fall sich auch mit ein paar jüngeren Leuten, glaube ich, verstärkt jetzt vor der Saison. Das dauerte natürlich, bis sie sich da finden, wahrscheinlich, auch mit einem neuen Trainer. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft Potenzial hat in den kommenden Jahren.
Ja, Nessa Teuchern, zweite Mannschaft, gewinnt gegen Tröglitz 5 zu 0. Ich muss immer wieder sagen über Tröglitz, die spielen wirklich fies Oktoberwetter. Also einen Tag absoluter Sonnenschein und nächsten Tag schüttet es wie aus Eimern. Tröglitz eigentlich auch immer so gependelt zwischen Kreisliga und Kreisoberliga. Dann der Rückzug damals aus der Kreisoberliga während der Saison. Auch immer unruhiges Umfeld, Tröglitz, nie so richtig Ruhe drin. Wie nimmst du das als Zeitzer wahr an Tröglitz?
Ja, ich sag mal, wo ich damals in die zweite kam von Zeitz, da war Röglitz schon immer so ein Gegner, wo du da denkst, boah, das ist schon eine gute Truppe. Also die hatten damals eine richtig gute Mannschaft, wo wir noch in der Kreisliga waren. Das waren nochmal packende Duelle mit guten Spielen. Ist dann damals so ein bisschen zusammengebrochen, wo sie sich dann zurückgezogen hatten, wo ich ja auch noch einen guten Spieler mit Dominik Kunzelmann dort wegziehen konnte zu mir, der jetzt wieder dort spielt. Jetzt sind sie gerade wieder so ein bisschen am Aufbauen, so wie ich es mitbekomme, aber auch da habe ich jetzt gelesen in ihrem Spielbericht, dass viele Ausfälle hatten und dass es auch da wahrscheinlich so ist, dass der Kader recht eng ist und wenn dann alle da sind, sie wahrscheinlich einen sehr ordentlichen Ball spielen können für die Verhältnisse. Aber wenn du dann mal zwei, drei, vier Ausfälle hast, ist dann wahrscheinlich schon schwierig wird, die Qualität aufrechtzuerhalten.
Ja, euer Stadtrivale SV Motor Zeitz gewinnt 3 zu 2 gegen Blau-Gelb Geusnitz. Dabei zeigte Zeitz wieder mal Comeback-Qualitäten. Also man lag wieder zurück. Das braucht wahrscheinlich die Mannschaft von Tobias Schmidt so ein bisschen. Und Kevin Erlein in der 69. Macht dann das 3 zu 2, das erlösende 3 zu 2 für Zeitz, die damit weiter oben dran bleiben. Ja, Zeitz gespickt mit vielen ausländischen Spielern aus Osteuropa. Wie ist da dein Blick so hin zum Motor?
Ich schaue schon immer mal vorbei. Also jetzt aufgrund von eigenen Spielen ist es natürlich nicht oft möglich. Und zu, wenn es sich mal ergibt, gucke ich dann schon mal zu. Gerade auch, habe ja früher auch mit Tobi zusammen gearbeitet, im Trainerdasein in meinen Anfangszeiten. Und da gucke ich schon, wenn sich's mal zeitlich ergibt, schon mal vorbei. Gerade auch in solchen Spielen wie gegen Geusnitz. Ich habe auch nach Geusnitz ein bisschen Bezug. Da ist es immer interessant, drauf zu schauen. Ich glaube tatsächlich, also ich sehe Motor, hätte ich jetzt eigentlich als Favoriten in der Staffel gesehen. Mit Profen und jetzt aufgrund der aktuellen Lage Großkrimmer 2, so die drei Mannschaften, würde ich sagen. Und glaube, dass Motor da vielleicht dieses Jahr dann endlich den Aufstieg holen kann, an dem sie schon lange jetzt arbeiten.
Genau, das denke ich auch, dass die auf jeden Fall ein, ja, großer Favorit auf diesen Aufstiegsposten sind.
Wobei da die Saison natürlich noch lange ist, das ist ja natürlich jetzt nur Fantasie, aber wenn ich jetzt mal so auf den Kader schaue und auf die Einzelspieler, da haben sie ja schon teilweise ein, zwei gute Jungs, die auch mal den Unterschied machen könnten so einen Tag. Deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass da dieses Jahr vielleicht der große Wurf gelingen könnte.
Genau. Bornitz gewinnt 3 zu 2 gegen Osterfeld. Und da muss ich sagen, bin ich echt überrascht, wenn man auf die Tabelle schaut, wo Osterfeld steht, mit 3 Punkten nach 7 Spielen, auch eigentlich eine, ja, in der Historie immer Kreisoberliga gespielt. Osterfeld, auch so eine Auswärtsfahrt, die man jetzt, ja, jetzt, wenn man das Programm sich durchgelesen hat in der Kreisoberliga oder letztes Jahr wieder noch in der Kreisliga, wo man jetzt sagt, okay, ja. Ja, schwer, schwer in Osterfeld, gerade wenn es bergrunter geht, berghoch geht. Wie siehst du das in Osterfeld? Hast du da ja auch Duelle sicherlich im Gedanken, die umkämpft waren? Schon überraschend, oder?
Ja, ich muss sagen, früher waren sie ja Landesklasse, dann jahrelang Kreisoberliga, haben sich ja schon lange dann in der Kreisoberliga mit wenig Punkten gehalten, lange im Abstiegskampf gespielt, sind dann jetzt abgestiegen in der Kreisliga. Ich sag mal, dort als Mannschaft, die gekommen ist und das Spiel machen musste, da war es schon nicht einfach immer in Osterfeld, aber irgendwie ist es, haben sie es, weiß nicht, ob das ich habe das Gefühl, das gibt es nur, das kann ja nicht uns so gegangen sein, dass wir dort hingefahren sind und dort war es jetzt nicht einfach. Also du bist jetzt dort nicht hingefahren, hast gesagt, du gewinnst ja locker und fährst wieder heim. Also wie du schon sagst, deswegen schwierig einzuschätzen, finde ich.
Ja, Nils, da würde ich sagen, machen wir den Haken an die Spieltagsanalyse und gucken uns noch ein bisschen Richtung Zeit und Richtung Nils Gorisch um. Ja, Nils, wenn man so deine Vita sich anschaut, klar, FUPA ist ja natürlich erstmal so das erste Medium, was man da gerne nutzt. Dann sieht man, du bist 26 Jahre alt, du hast eine C-Lizenz, du bist erst Co-Trainer gewesen beim ersten FC Zeit 2 in der Kreisliga, dann bist du zum Trainer aufgestiegen, 2021, 22 gleich der Aufstieg in die Kreisoberliga. Dort so ein bisschen Anpassungszeit gebraucht. Und ja, jetzt absolutes Spitzenteam, Kreisoberliga. Beschreib mal deinen Werdegang so ein bisschen. Hast du selber mal gespielt? Oder warum kam es nicht dazu, wenn es nicht der Fall gewesen ist? Erzähl uns mal ein bisschen so, wie du zum Fußball kamst und warum Trainer mit 26?
Also gespielt habe ich früher ja in der D-Jugend und auch mal kurze Zeit C-Jugend, aber jetzt nicht relevant. Da waren die Interessen damals als Junge einfach ein bisschen anders gelegen, sage ich mal. Das war dann eher bolzplatztechnisch, war ich dann da eher danach unterwegs nach der Zeit. Das aber als junger Spieler auch schon beim FC. Also ich habe in meinem Leben, kenne ich nur einen ersten FC Zeit. Das kann ich sagen. Dann, ja, eines Tages kam es mal dazu, aus Zufall. Das ist eine ganz lustige Geschichte, an einem Lagerfeuer mit Tobias Schmidt und habe dann mit ihm ein bisschen gefachsimpelt, wie man das halt macht. Ne? Und habe dann so gefragt, also aus dem Bauch heraus, ja, suchst du eigentlich noch einen Co-Trainer? Und da hat er dann damals gesagt, ja, warum nicht? Und so ist das dann alles eigentlich überhaupt erst entstanden, die ganze Sache, wie ich dazu gekommen bin.
Das ist ja völlig verrückt, am Lagerfeuer mit Tobias Schmidt zum Co-Trainer. Und dort begann jetzt die Erfolgsgeschichte sozusagen. Ja, Nils, du hast eine Mannschaft, wenn man da mal so die Namen durchgeht, also ich habe es ja nun am eigenen Leib spüren müssen, jetzt hast du Samir Agajew dazu gekriegt. Du hast mit Stefan Tilke einen Transfer gemacht. Da kann man dir nur, da muss man applaudieren letztendlich. Genau das Puzzlestück, finde ich, was so ein bisschen noch gefehlt hat zu Robin Kutschbauch, der ja so schon torgefährlich ohne Ende ist. Auch gerade mit seinem körperlichen Spiel, mit dem Ball festmachen, Verteilung, auch in der Offensive. Oliver Pascal Kruner im Kader, du kannst da durchgehen, noch und nöcher, musst dich manchmal ein bisschen kneifen auch so, dass das so läuft. Ruben Guyen umfunktioniert zum Außenverteidiger, ich wusste es schon vorher, aber hätte ich es nicht vorher gewusst, dann wäre ich auch überrascht gewesen. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, so die letzte Zeit. Ihr habt jetzt viel Aufwand betrieben in der Vorbereitung, hast du gesagt. Beschreib uns das mal so ein bisschen.
Ja, also mein Kader ist natürlich top besetzt, also da brauche ich jetzt nicht um heiß und drei reden. Das Schöne ist, dass es mit der Zeit gewachsen ist. Es sind auch noch einige aus der Kreisliga-Zeit da, aus dem Kader. Das ist schön, dass man sich gemeinschaftlich entwickelt mit der Mannschaft. Also ich habe mich ja weiterentwickelt mit der Zeit. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass ich mich weiterentwickle, entwickelt sich im besten Fall auch die Mannschaft weiter, weil ich bin ja der Trainer. Also im besten Fall sollte es so sein. Und dadurch, dass wir noch eine ordentliche Jugendarbeit haben und da dann auch solche Jungs hochkommen wie Samir oder Theo Meyer oder auch andere Jungs, oder dann mal noch ein Spieler von außerhalb dazu kommt wie ein Stefan, der, wie du schon sagst, dann in dem Sinne auch ein fehlendes Puzzleteil war. Und die Offensive noch mal ein Stück gefährlicher macht, die so schon meiner Meinung nach enorm gefährlich ist oder auch schon war. Dann das kann dann auch in engen Spielen dann auch mal noch mal so ein Knackpunkt sein. Und deswegen bin ich da schon sehr glücklich über den Kader, wie er jetzt so ist. Positionen, die wir jetzt nicht so besetzt hatten, wie ich es mir vorgestellt habe, da habe ich in der Vorbereitung Sachen probiert, mit einem Rubius schlagt hast und dann gehen solche Sachen auch mal auf. Dann freut man sich als Trainer umso mehr, wenn man da Sachen sieht und die funktionieren dann. Wir haben jetzt diese Saison in der Vorbereitung komplett durch, dreimal trainiert die Woche. War mein Vorschlag von mir an die Mannschaft, war freiwillig, die drei Einheiten. Also zwei Einheiten waren auf jeden Fall angesetzt. Die dritte Einheit war als freiwillig angesetzt, wurde von der Mannschaft überragend angenommen. Wir hatten, ich glaube, es gab kein Training, wo unter 15, 14 Mann da waren. Das war so meistens die Regelanzahl. Und das bei einer zweiten Mannschaft, das ist schon enorm. Und da muss ich auch mal die Mannschaft loben. Also ich gebe mir schon sehr viel Mühe und investiere sehr, sehr viel Zeit und Herzblut in die Mannschaft und für den Verein. Aber die Mannschaft ist auch extrem diszipliniert. Ob es Weggehen vom Spiel ist, da verzichten die Jungs auf irgendwelche Feiern und alles Mögliche, nur um am Spieltag fit zu sein, um 100% geben zu können, um das Ziel, was wir uns gesetzt haben, unbedingt zu erreichen. Das ist dann schon eine Sache, wo ich jeden einzelnen Spieler mit dem Kader Respekt zolle und mich da auch sehr darüber freue, dass die Jungs so denken, weil das auch ein Grund ist, warum wir uns stetig positiv weiterentwickeln. Und dann macht es natürlich auch Spaß, wenn du dann da so arbeiten kannst in dem Bereich.
Jetzt bist du natürlich ein sehr, sehr junger Trainer, hast natürlich auch eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, das passt gut zusammen so auch. Ich habe natürlich jetzt im Spiel gegen euch auch mitbekommen, dass da schon auch Pfeffer drin ist in der Mannschaft. Also du merkst halt richtig, die lebt wirklich intensiv nach innen und außen. Forderst du das auch ein, dass die Jungs, die mit diesen Attributen da auch mit dir in Dialog gehen, da offen sind?
Also, ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall Charaktere in der Mannschaft.
Das meinte ich, ne?
In verschiedenen Bereichen, ob Angriff, Defensive, Tor oder Mittelfeld, da haben wir Charaktere. Und das ist aber auch wichtig, weil Charaktere sind Wölfe auf dem Spielfeld, meiner Meinung nach. Es muss natürlich Sinn ergeben, was gemacht wird. Wenn sich die Jungs anschreien, dann ohne Hintergrund, dass es Sinn macht, dann ist es Schwachsinn. Aber meistens, wenn die Jungs mal auf dem Feld lauter werden, dann habe ich persönlich nichts dagegen, weil es ist auch manchmal gut für den einen oder anderen Spieler, wenn man mal einen Durchhänger hat oder wenn man mal eine kurze Schläfrigkeit dabei hat. Das wollen die Jungs sich einfach nicht erlauben und deswegen ist das manchmal auch, manchmal ist der Ehrgeiz von den Jungs so groß, die sich über so kleine Sachen ärgern, dass ich manchmal schon sage, Jungs, passt auf, das ist jetzt nicht schlimm, dass jetzt da mal irgendwas nicht geklappt hat, das ist menschlich. Da ist der Ehrgeiz einfach so groß, dass die Jungs da immer versuchen, alles zu geben. Und ich glaube, auch deswegen ist es manchmal auf dem Feld auch schon ein bisschen scharf, aber das ist jetzt auch nicht immer der Fall. Also man wird schon sagen, das ist eine sehr gesunde Mischung bei uns.
Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Ruben Guyen. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte mal, weil das auch ein bisschen Mut erfordert, glaube ich, als Trainer. Ruben Guyen ist natürlich nun ein Spieler, der natürlich immer jahrelang auch für seine Offensivstärke gefürchtet wurde, ne? Also schon ein bei euch Spieler, wo ich sage, da hat man als gegnerischer Trainer schon ein Auge drauf, was das so macht. Wenn du jetzt zu dem kommst und sagst, Ruben, pass auf, du spielst jetzt mal Linksverteidiger. Wie geht so ein Spieler damit um? Also, wie hast du das geschafft, den von diesem Weg zu überzeugen?
Ja, es fing an, in einem Testspiel hat man tatsächlich ein bisschen Personalnot. Und allgemein auf der Position, das war immer über die letzten Jahre bei uns so eine kleine Lückenfüllerposition. Da wurde immer mal ein Spieler hingeschoben, wir hatten da jetzt nicht so den Stammspieler auf der Position oder die Breite im Kader auf dieser Position. Und in der Vorbereitung hat es sich mal ergeben, dass ich früh wechseln musste in dem Spiel und hatte einen Ruben auf der Bank und habe mir gedacht, ach, pass auf, Ruben, heute mal LV, du kennst die Abläufe von uns aus dem Training, aus den Besprechungen, wir probieren es jetzt. Das war gegen eine Mannschaft, gegen eine Kreisligamannschaft, meines Wissens nach, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wo ich sage, wir bespielen die klar, du hast jetzt vielleicht defensiv jetzt nicht die größten Aufwand, offensiv bringst du vielleicht über die Bahn nochmal einen guten Input mit. Und tatsächlich war es genau dann das, was ich mir davon erhofft habe, dass man mit seiner Qualität, mit dem linken Fuß gerade, mit dem Tempo über die Außen, dass man da einen Spieler hat auf der Bahn davor, der sich dann ein bisschen weiter innen positionieren kann, um den Halbraum ein bisschen zu bespielen und da Männer zu binden, um in diagonale Dribblings zu kommen. Und dass es dann da so aufgegangen ist, dass der Ruben da so auch Spielfreude dran hat. Also mittlerweile sagt er schon zu mir, er spielt lieber dort wie vorne. Das macht ihm wirklich sehr viel Spaß. Und dann ist es auch schön, dass also da freue ich mich dann auch als Trainer, dass die Idee, die ich dahinter hatte, so gut funktioniert hat.
Ich würde aber noch gerne auf Kevin Trutmann eingehen.
Ja.
Ist ja ein Spieler, der durchaus einschlägige Landesliga, Landesklasse-Erfahrung hat, jetzt mit 30 Jahren im besten Fußballeralter ist. Ist es auch eine Qualität von Spielern zu sagen, ich bin jetzt 30, ich habe zwar höherklassige Erfahrung, aber ich stelle mich jetzt in Dienst des Vereins, weil wir reden da ja wirklich, das ist ja im Dienst des Vereins, wenn man so will, und unterstütze dich da in der Kreisoberliga, dass wir den Aufstieg schaffen?
Ja, also man muss sagen, du hast ja vorhin zu Florian Grosser angesprochen.
Ja.
Das ist so ein bisschen so eine Idee gewesen von Mike und mir. Wir haben mit Flo in der zweiten einen Spieler gehabt, der hat sich hervorgestoßen auf der Position Innenverteidiger. Und der ist ja noch entwicklungsfähig als Anfang 20-Jähriger.
Ja.
Und dann haben wir einfach gesagt, pass auf, wir reden mit den Jungs. Wir sehen da als Trainerteam Sinn, den jungen Spieler zu fördern. Der hat Entwicklungspotenzial, der erfahrene Spieler, der ist, wo der steht, Aufwand etc., der dahinter steckt. Da haben wir das einfach so uns gedacht, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir da auch beim Kev nie Gedanken gemacht, dass der da irgendwie sagt, er wechselt jetzt aufgrund dessen, weil der Kev ist ein Spieler, der seit Jahrzehnten im Verein ist. Also ich glaube, Kev war schon vorm Hochwasser, was 2013 war, war Kev schon im Verein. Also er ist sozusagen, ich glaube, mein dienstältester Spieler. Hat das auch total souverän aufgenommen und nicht negativ etc., sondern spielt bei uns gerne mit, hat sich gut in die Mannschaft integriert. Und ich bin da natürlich sehr zufrieden mit ihm und Dominik, zwei so gute Innenverteidiger zu haben in der Liga.
Definitiv. Da kann man dir nur gratulieren dazu. Gehen wir mal ein bisschen auf deine Arbeit noch ein bei der ersten Mannschaft. Nils, was sind so da deine Aufgaben und wie ist es von einem wirklich, ja, sehr, sehr guten Trainer, Mike Kunze, zu lernen und was nimmst du auch für deine Arbeit damit?
Ich glaube, das soll jetzt, also wie soll ich sagen, ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Mike auf der Ebene, wo wir, ich uns und wo wir unterwegs sind auf dem Fußballniveau, für mich wie eine Art Sechser im Lotto war, für meine persönliche Entwicklung. Ich bin sein Co-Trainer unter anderem. Es ist sozusagen aber auch ein dauerhaftes Hospitieren, beim Training mit dabei zu sein, der ersten Mannschaft, wenn es sich zeitlich ergibt, ist natürlich immer eine Thematik. Du weißt, wie es ist, privat, darf nicht zu kurz kommen. Und du weißt auch, wie das ist, wenn man eine eigene Mannschaft hat, die man trainiert, was das an Zeitaufwand ist.
Ja.
Und da ist das, da versuche ich immer einmal die Woche mit dabei zu sein im Training. Das ist meistens Montag. Das habe ich heute für dich mal hier sausen lassen.
Das wollte ich zu nachher noch ansprechen. Danke dafür erstmal schon.
Alles gut, ich habe mich über die Einladung sehr gefreut, deswegen mache ich das gerne. Und es ist aber auch, finde ich, für meine persönliche menschliche Entwicklung sehr gut, weil du bist ja schon mit gestandenen, guten Fußballern in Kontakt, sage ich jetzt mal. Und dann, wenn du dann mit diesen Jungs arbeitest und auch intensiv mit denen arbeitest und auch wie gerade jetzt vor 2 Wochen habe ich mal eine ganze Trainingseinheit der ersten Mannschaft selber geleitet, weil der Mike verhindert war. Und dann lief die Einheit auch wirklich sehr gut. Und die Männer fanden die Einheit auch gut. Und dann freue ich mich als Trainer, gerade in meinem Alter, das ist ja jetzt nicht, sag ich mal, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass das da so läuft. Und deswegen bin ich da schon glücklich darüber, dass ich da mit Mike so zusammenarbeiten kann. Wenn ich Fragen habe, kann er die mir beantworten. Und das, du hast ja schon mit ihm den Podcast gedreht. Du weißt, wie ausführlich das da manchmal wird.
Ja.
Da sitzt man dann schon mal länger im Büro beim Bierchen. Aber das ist auch ansonsten eine schöne Sache für mich. Und deswegen, es macht sehr viel Spaß, dazu hospitieren und Co-Trainer zu sein. Gerade auch für meinen Verein, auf der Stadt, wo ich komme, ich war noch nie bei einem anderen Verein, bin da auch sehr stolz drauf. Und ja.
Dann jetzt, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, ihr habt ja nun auch noch kurzfristig auf dem Transfermarkt zugeschlagen mit der ersten Mannschaft und habt noch zwei portugiesische Spieler verpflichtet. Wie handhabt ihr das? Gibt es da Sprachbarrieren oder musst du da deine Englischkenntnisse rausholen? Ist Mike da dem Englisch gut verbunden oder wie löst ihr das?
Ich sag mal Sprachbarriere. Was heißt Sprachbarriere? Ich sag mal, heutzutage ist es ja jetzt nicht unüblich, dass man mal Englisch spricht oder mal Englisch reden kann. Wir haben ja auch viele jüngere Spieler jetzt bei dir, jetzt, die schlau sind, also die nicht auf den Kopf gefallen sind, also wo Leute auch flüssig Englisch reden, im Studium oder im Beruf. Und das merkt man dann auch dann, wenn es mal Probleme geben sollte, hat man immer jemanden da, der dann das klar kommunizieren kann. Dann hat man natürlich auch noch andere Spieler, die vielleicht ähnliche Nationalitäten haben, die aber schon länger in Deutschland sind. Und da gibt es immer Lösungen. Also da gibt es keine Probleme, was das angeht.
Genau. Das ist ja, wie gesagt, immer, ich finde das immer ganz gut. Ich finde es auch spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja selber ein paar Spieler im Kader. Ich habe zum Beispiel einen ukrainischen Spieler, der dem Deutschland nicht so bewandert ist. Und ich muss das ja ganz ehrlich sagen, mir fällt das manchmal so ein bisschen schwer, gerade taktische Inhalte ihm dann auf Englisch. Ich bin auch nur ein Schulenglisch
Ja.
Mensch, den taktische Inhalte zu vermitteln, das ist schon manchmal nicht so einfach. Aber ich finde sowas extrem bereichernd für einen selber, also für mich selber ist es extrem bereichernd, weil das auch mal so andere Kulturen sind, andere Sichtweisen, manchen Sachen. Und ich unterhalte mich auch total gerne mit den Spielern, wie das bei denen zu Hause so ablief und so weiter. Also ich finde für einen Kader, und ihr habt ja mit auch in Zeit zu tun, da auch arbeitet ja auch sehr, sehr stark integrativ. Ich denke, das kannst du vielleicht auch bestätigen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall Spaß, dann verschiedene Kulturen noch kennenzulernen. Du hast vor uns noch gesagt, der Juri Dimitriev, der hat uns leider verlassen. Das war auch ein Ukrainer, das war auch ein Top-Mensch. Wirklich, der hat auch verschiedene Deutschkurse belegt, etc. Also die versuchen sich dann schon alle top zu integrieren. Und dann hast du vielleicht auch mal noch einen Spieler, der schon Richtung 30 geht oder der noch andere Wurzeln hat, aber und dadurch ein bisschen Russisch kann und oder irgendjemand im Verein etwas älter ist, der in der Schule Russisch hatte und da gibt es alle möglichen Varianten, die da zusammenkommen können. Dann haben wir auch natürlich auch in der Jugend haben wir viele Spieler mit integrativen Hintergrund, was ich nicht schlimm finde, was ich eher cool finde, weil wenn die Jungs auf dem Fußballplatz sind, spielen sie Fußball und machen draußen keinen Mist oder so. Also deswegen finde ich das immer schön, wenn man dann da verschiedene Kulturen auf dem Platz hat und finde es auch, gerade jetzt, wenn ich das bei uns in der zweiten sehe, wir haben ja auch ein paar unterschiedliche Kulturen, bei Mannschaftsabenden, da gibt es immer mal andere Späße, da macht jeder mal andere Späße und hat Spaß und da gibt es immer was zu lachen, weil die Leute auch meistens Top-Laune mitbringen.
Das sieht so, genau sieht es nämlich aus. Und ich kann zum Beispiel auch da mal so eine kleine Story noch zum Abschluss erzählen. Unser Damen-Cham hat unseren ehemaligen Trainer Sebastian Friedrich mal zum Essen eingeladen und hat ihm quasi aus seiner Heimat Essen gekocht. Ne? Also wirklich typisch afrikanisches Essen. Und also Sebastian Friedrich war da sehr, sehr angetan und fand das sehr, sehr lecker, was da Dam Cham als gelernter Koch auch auf den Tisch gezaubert hat. Aber es war etwas ganz Ungewöhnliches. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was es für ein Tier war oder was es genau war, aber es
Okay.
war jetzt halt nichts von der Stange.
Ja, nee, darüber machen wir auch immer mal Witze. Wir haben ja einen Rhomba bei uns in der Mannschaft. Da fragen wir auch immer mal, ob er mal Fufu mitbringt und sowas. Das ist auch so ein typisch afrikanisches Gericht, glaube ich. Also das macht schon Spaß da mit den Jungs. Die sind auch immer gut drauf und das ist dann schon top, wie du schon sagst, auch dass die sind offen. Wir haben tatsächlich auch in der ersten Mannschaft einen Spieler, der afrikanische Wurzeln hat und Koch ist. Aber Damm ist es nicht.
Genau.
Aber das ist schon interessant, wie du schon sagst. Dadurch lernt man auch immer wieder neue Sachen kennen und das ist ja auch das Schöne an dem Hobby und dem Sport.
Genauso ist es, Nils. Ja, wahnsinnig toll, dass du dabei warst. War unglaublich spannend, auch mal deine Sichtweise zu hören, als jetzt ja so erfolgreicher Trainer, als hoffnungsvolles Trainertalent. Und das habe ich schon mal gesagt, nämlich bei unserem ersten Stammtisch zu Martin Sichting. Und seinen Weg hast du gesehen, wo dahin ging. Ich sage es auch über Nils Gorisch. Nils, ich wünsche euch wirklich von Herzen viel Erfolg. Auch wenn ihr direkter Klassenkonkurrent seid, ihr könnt gerne die Punkte im Rückrunde dann im Baumhaus runterlassen. Da habe ich nichts dagegen. Aber ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass ihr euer Ziel schafft, weil ihr habt es echt verdient. Ihr habt jetzt viele Jahre dran gekratzt und ich glaube, deine Truppe ist jetzt einfach auch reif dafür und bereit dafür. Und ich glaube, wenn ihr klar bleibt und wisst, worauf es ankommt, und das wisst ihr, dann werdet ihr das schaffen. Dir persönlich natürlich auch alles Liebe und bist ein sehr, sehr angenehmer Trainerkollege, muss ich sagen. Also wenn man da so da hat man ganz andere Charaktere schon auf der anderen Seite erlebt. Ich bin auch kein einfacher, weiß ich. Aber ja, wie gesagt, nochmal alles Gute und dir möchte ich natürlich auch noch die Möglichkeit geben, noch ein paar Worte vielleicht loszuwerden, was du gerne noch sagen möchtest.
Ja, Ronny, vielen Dank für die Einladung nochmal. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich verfolge das schon wirklich sehr lange, dein Fubo-Podcast an sich. Schon seit letzter Saison. Fast alles höre ich oder habe ich geschaut. Fand jetzt auch das Format hier top. Und freue mich auch, dass ich da dabei sein darf. Bedanke mich nochmal für die netten Worte von dir. Und hoffe auch, wie du es schon gesagt hast, dass wir unser Saisonziel erreichen werden. Wir arbeiten hart darauf hin, wissen, dass wir uns nicht ausruhen dürfen. Einen Titel haben wir ja schon geholt mit dem Supercup, da haben wir uns sehr drüber gefreut und jetzt ist es da, daran zu bleiben, den nächsten zu holen mit der Kreismeisterschaft. Aber bis dahin ist es noch ein ganz schönes Stück Arbeit und das wissen wir auch selber. Und ja, bedanke ich mich.
Sehr, sehr gerne. Eine Frage habe ich doch noch zum Abschluss. Nils, was ist dein persönliches Ziel mal als Trainer? Was kannst du dir vielleicht mal vorstellen, irgendwann die erste zu übernehmen?
Der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Siehst du, die kommen immer zum Schluss, die Fragen.
Tatsächlich, ja, kann ich. Wichtig ist es, finde ich persönlich, dass ich dann persönlich so weit bin, um mir das zuzutrauen. Es bringt nichts, meiner Meinung nach, wenn ich gefragt werde, weil irgendwas passiert und ich mich aber persönlich nicht bereit dazu fühle, sondern dann nur ja sage, um da zu sein. Das würde ich dann nicht machen. Wenn ich mich dazu bereit fühle, würde ich es zu 100% machen. Wobei es mir, glaube ich, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt extrem schwer fallen würde, meine Mannschaft irgendwie zu verlassen, weil ich, also meine Mannschaft, wir arbeiten jetzt schon so lange so intensiv zusammen, das ist schon wie so eine kleine Familie geworden für mich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich habe gefühlt mit meinen Spielern mehr Kontakt wie mit meiner Freundin.
Ja.
und Da würde mir das extrem schwer fallen. Und ich bin auch noch nicht fertig mit der Entwicklung der Mannschaft, meiner Meinung nach. Und deswegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil ich meine Mannschaft nicht verlassen würde. Aber in der Zukunft wäre das schon ein Ziel, würde ich sagen, für mir als Trainer.
Ja, das sind ja die perfekten Abschlussworte dazu. Wie gesagt, nochmal danke, Nils, und an alle Zuhörer. Ich hoffe, es war wieder eine spannende Folge für euch und wir werden uns dann definitiv in der nächsten Woche wiederhören und dann seid gespannt, wer diesmal gegenüber sitzt oder gegenüber geschalten ist, sagen wir mal so. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche und bleibt sportlich.